Hallo zusammen, hier ist der Howie aus der Hauenburg. Ich freue mich, dass wir mal wieder zusammenkommen. Heute schlagen wir eine weitere Seite des Bärs Tagebuch auf. Heute geht es um das Thema Sicherheit unterwegs. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir das nochmal ein bisschen intensivieren. Wir hatten dazu mal eine große Bärcast-Folge gemacht, aber heute soll es nochmal ganz explizit um ein paar wichtige Detailentscheidungen gehen und um ein paar Gedanken, die man sich macht. Natürlich auch ein bisschen im Kontext von den aktuellen Weltgeschehnissen. Auf geht's, Freunde, ich freue mich.
Ja, da sind wir. Leute, nice. Draußen scheint die Sonne, es ist feinstes Wetter und der ganze Tag schreit eigentlich danach, sich mit Moped-Themen zu beschäftigen. Sei es auf dem Moped, sei es unterm Moped, am Moped, weil man schraubt, putzt, irgendwas in der Richtung macht. Oder aber, weil man sich ordentlich Gedanken macht, wo es denn, wenn wieder bessere Zeiten da sind, endlich hingeht. Wir haben ja schon so ein bisschen über Pläne machen geredet bei Radio Bärcast und ich werde auch nicht verzagen und sehr optimistisch bleiben, dass es dieses Jahr noch ein paar feine Türchen und auch Events geben wird. Während ich hier sitze, drehe ich gerade vor mir ein kleines Gerät. Das ist das Garmin InTouch Mini. InReach, sorry. Das Garmin InReach Mini. Und das habe ich mir im vorletzten Jahr organisiert. Das ist ein sogenannter Rescue Responder und Messenger. Und das Besondere an diesem Gerät ist, es hat mehr Funktionen als ein Handy. Das heißt, normalerweise würde man denken so, ey, was kann denn so ein komisches Satellitengerät mehr als mein Handy? Und hier verweise ich mal ganz kurz auf unseren Podcasts mit Namen Mr. Navigator, in dem wir recht ausführlich erklären, wie denn eigentlich GPS funktioniert, wie Navigationsgeräte funktionieren. Und daraufhin eingehend ist die Besonderheit dieses Gerätes halt, dass es nicht per Triangelverfahren sich genau ausrechnen kann, wo man sich gerade befindet und das dann visualisiert, sondern eben auch eine Response geben kann. Das heißt, dieses Gerät kann mit Satelliten reden. Es hört nicht nur zu, es sendet auch. Die meisten Geräte, die man so hat, die mit Satelliten zu tun haben, die hören ja nur zu. Alles andere würde auch übrigens das Satellitensystem total überlasten. Und das geht natürlich nicht. Es kann nicht sein, dass irgendwie jeder PKW auf der Straße die Rechenkapazität von Satelliten beansprucht, dann bricht das System zusammen. Und jedes Mal, wenn ihr Satelliten wirklich in Anspruch nehmt, das heißt also, wenn der Satellit und sei es auch nur ein kleiner Rechenvorgang, eine kleine Weiterleitung in eurem Auftrag macht, dann ist es ein großer Aufwand von einem sehr teuren Gerät, das für viel Geld da oben hochgeschossen wurde. Und so einfach ist es zu erklären, warum sowas nicht kostenlos geht. Warum man dafür bezahlen muss, meistens in einem Abo-System, beziehungsweise nochmal auch für Messages, teilweise im Einzelnen. Tja, ich wollte euch mal vorstellen, wie dieses Gerät funktioniert, warum ich das habe und was es noch an Konkurrenzprodukten dort gibt. Und wollte euch einfach mal ein bisschen, ja, transparent machen, warum es sinnvoll sein kann, sich so ein Gerät zu holen, wenn man nicht nur vor der Haustür unterwegs ist und nicht nur dort, wo es Handynetz gibt. Denn, naja, das kann ich euch gleich vorweg sagen, wenn ihr nur dort unterwegs seid, wo es Handynetz gibt, dann braucht ihr sowas eigentlich nicht. Weil die Funktionen dann fast schon lächerlich wenig sind. Fassen wir mal zusammen, was dieses Garmin InReach denn alles kann. Dazu muss man sagen, es gibt halt mehrere dieser Garmin InReach Geräte. Es gibt zum Beispiel das Explorer Gerät, das ist etwas so groß wie so ein Handy, kann man sagen. Sieht ein bisschen aus wie so ein ganz altes Handy mit einer Antenne dran. Und hat ein Farbdisplay, hat eine relativ große grafische Oberfläche mit auch Kartenmaterial drauf und kostet im Anschaffungspreis etwa so 500, 600 Euro, eher 600 Euro. Dieses Gerät ist alleine für sich zu ganz viel fähig, kann euch zum Beispiel zeigen, natürlich auf der Karte, wo ihr seid, das heißt, ihr könnt darüber navigieren, das geht mit dem InReach Mini zum Beispiel nicht. Ihr könnt dort zum Beispiel auch, also neben dem wichtigsten natürlich Kartenmaterial, könnt ihr auch 3D-Material darstellen. Das heißt, auch topografische Karten mit Höhenmetern kann man dort darstellen. Verschiedene andere Dinge laufen da, sogar Fotos kann dieses Gerät anzeigen, was ja unter gewissen Umständen vielleicht sinnvoll sein kann, und sei es nur, um eine schöne, ja, Fotobotschaft zu empfangen oder so. Das alles kann das Garmin inReach Mini nicht, das ich hier habe, aber wenn man das inReach mit seinem Telefon kombiniert, wird das Ganze wirklich zu einem Duo, welches diese ganzen Funktionen aufholt. Es gibt dann eine Software von Garmin, eine App, die man sich aufs Handy lädt, und die kann all das, was das Garmin Explore auch kann, beziehungsweise das, wie heißt denn das, 66i oder so, 66 inReach, ich weiß nicht ganz genau, das große halt, das große inReach, dann kann das alles auch und ist eigentlich nur noch limitiert durch vielleicht die doppelte Akkuleistung, die da gezogen wird oder so. Deswegen fassen wir mal zusammen, was alles noch möglich ist mit dem Garmin. Ihr könnt euch zunächst einmal völlig unabhängig von irgendwelchen Kosten, Abo, was auch immer, könnt ihr gewisse Daten tracken. Ihr schaltet das Gerät an und es misst automatisch, wie ein ja, normales Handy auch, beziehungsweise ein Navigationsgerät, wie viele Meter ihr in welcher Geschwindigkeit zum Beispiel zurücklegt. Das zählt im Prinzip auch für Höhenmeter. Da gibt es manchmal aber Probleme und so. Da müsst ihr manchmal mit dem Handy koppeln. Da müssen Daten zumindest dann zum gewissen Zeitpunkt mal abgerufen werden, um das abzugleichen. Dann rechnet ihr das aus. Diese ganzen Track-Daten, ich bin ein bisschen Fan von sowas, die kann man alle aufzeichnen und sich abspeichern, sich anschauen. Ihr könnt von dem Garmin zum Beispiel auch das Handy ansteuern und das Handy sendet dann SMS. Wo da jetzt genau der Vorteil ist, das kann ich euch noch nicht so richtig sagen. Außer, dass man da vorgefertigte SMS hat, die man darüber abschicken kann. Aber letztendlich kann ich das auf meinem Handy natürlich auch machen und es erfordert natürlich Handynetz. Ihr seht, die wirklichen Vorteile weiß das Garmin nur auszuspielen, wenn ihr es wirklich mit dem Satelliten verbindet, und zwar in einer Dualverbindung, also so, dass es halt auch zum Satelliten sendet. Das Gerät ist ziemlich klein. Ich würde mal sagen, es ist ungefähr 7-8 cm hoch und plus eine kleine Antenne noch dran. Es ist sehr, sehr robust. Ihr könnt das wirklich durch die Gegend pfeffern. Es ist sehr gut gepolstert. Es hat so eine Gummierung ums ganze Gerät. Es hält ganz viel aus. Habe ich auch schon getestet. Ich habe es meistens außen an meiner Gear dran, also an meinem Anzug beziehungsweise an meinem Trinkrucksack. Da baumelt es so rum, da hat es guten Empfang und zählt, trackt alles mit und so weiter. Aber ihr wisst ja, ich mache manchmal ein bisschen Dönekens so unterwegs, also Stichwort Gelände fahren und so. Und da fällt man halt mal auf die Klappe, da stößt man mal wogegen. Und es kann das Gerät definitiv sehr, sehr gut ab. Ich habe es noch nicht kaputt gekriegt und das heißt bei Howie schon mal was. Ja, ich kann mit diesem Gerät, wenn ich eine Satellitenverbindung habe, eine Dualverbindung, kann ich vorgespeicherte Nachrichten absenden auf Knopfdruck. Ich kann zum Beispiel 5 Nachrichten einprogrammieren. Eine Nachricht könnte sein, jetzt geht's los für heute oder bin an meinem Tagesziel angekommen. Natürlich aber auch, ich brauche Hilfe, gib irgendwie Bescheid oder komm mal hierher oder so. Das kann ich frei bestimmen, die kann ich frei eingeben am Gerät. Ist ein bisschen umständlich durch eine 3-Knopf-Bedienung. Aber ist natürlich einfach über die App und dann einfach wieder das Übertragen aufs Garmin. Beziehungsweise geht das auch über die Website, da kann ich mich einloggen und das da machen und dann wird es auch aufs Garmin-Gerät über den Satelliten übertragen. Das kann ich machen. Ich kann auch SMS selber schreiben, das dauert halt ein bisschen länger, wenn ich es nur mit dem Gerät mache. Ich kann die aber auch, und jetzt wieder spielt sich dieses Pärchen aus, ich kann sie auf dem Handy schreiben und dann über das Gerät senden. Das heißt genau andersrum, wie das Beispiel, was ich eben gebracht habe. Warum sollte man das machen? Naja, das sollte man dann machen, wenn man mit dem Handy halt keinen Empfang hat. Und jetzt denkt ihr so, ja, wo habe ich denn keinen Handyempfang? Leute, schaut euch mal eine Karte an von Deutschland mit Handynetzen. Gibt es ganz easy, kann man ganz einfach easy googeln. Es gibt überraschend viele weiße Flecken in Deutschland, wo einfach null Netz ist, beziehungsweise Scheißnetz ist. Und das spricht vor allem, also vor allem gilt das fürs Internet, aber teilweise auch fürs Telefon. Jetzt gibt es natürlich einige von euch, die wahrscheinlich sagen, ja, Gott sei Dank gibt es noch solche Flecken, da hat man seine Ruhe. Aber ja, da bin ich, das habe ich schon mal woanders gesagt, da bin ich, von dieser Einstellung bin ich nicht so der Fan. Ich verstehe den Ansatz, aber ich denke mir, dann ist das Problem eher bei den Leuten. Denn ein Handy auszustellen oder auf Flugmodus oder was auch immer, das kann halt jeder, wenn man den Willen dazu hat und die Kraft dazu hat und nicht irgendwie handysüchtig ist. Aber im Notfall kann ich halt wieder den Flugmodus ausstellen und kann ein Notrufsignal absetzen. Und das geht halt ohne Handynetz definitiv nicht. Und wenn ich zum Beispiel mir ein Bein gebrochen habe, alleine, man sollte keine gefährlichen Touren machen alleine, mal so am Rande, dann, aber gut, ne, das Ganze läuft ja hier im Rahmen unseres Weltreise-Experiments. Nehmen wir mal an, wir sind halt mal allein unterwegs, kann ja passieren so. Habe halt keinen gefunden, der diese Route, diesen Abschnitt zumindest mitfährt. Dann liege ich da, bin vielleicht von meinem Motorrad begraben, komme da einfach nicht raus. Sowas ist mir schon mal passiert und man kommt da alleine wirklich manchmal nicht raus. Oder ich habe mir irgendwas gebrochen und kann mich kaum bewegen. Und es ist, um aus dieser Zelle herauszukommen, also beziehungsweise in eine Zelle reinzukommen, wo Netz ist, viel zu weit. In Deutschland gibt es das schon, habe ich eben gesagt. Im Ausland, in manchen Ländern, gibt es das noch viel, 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 viel mehr. Natürlich gibt es das viel, viel mehr. Aber nur am Rande, ich weiß natürlich, es gibt viele Länder, bei denen wir sagen würden, hey, die sind doch in vielen Bereichen deutlich hinter Deutschland. Die haben oft ein besseres Handynetz. Aber das ist ein anderes Fass, will ich jetzt gar nicht aufmachen. Baltikum, so ein Ding, ne? Die haben das auch anders gelöst und so, das wäre in Deutschland nicht möglich und das kann ich auch zum Teil nachvollziehen, aber so groß und ganzen entschuldigt es nicht, dass das Handynetz so schlecht ist in Deutschland. Gut, anderes Fass, wie gesagt, es kann auf jeden Fall passieren, so, und dann gebe ich auf dem Handy ein, zum Beispiel eine Notmessage. Da drin kann stehen, pass mal auf, hier ist mein Standpunkt, Standpunkte kann ich auch versenden und schreibe dazu, ich bin hier von meinem Motorrad begraben, mein Bein ist gebrochen, ich komme hier nicht weg alleine. Bitte schick hier Hilfe hin oder komm hierher, je nachdem, wie weit du weg bist. Zu einem Kontakt, der kann vorher zum Beispiel eingespeichert sein, unter den Emergency-Nummern oder halt nicht. Das kann ich machen und habe wahrscheinlich eine große Erfolgschance, gerade durch die genauen GPS-Daten. Das Ding ist ziemlich genau. Es ist definitiv genauer als viele Navigationsgeräte. Das habe ich schon gemerkt. Das hat einen ganz großen Vorteil im Notfall und das nehme ich mal vorweg. Ja, natürlich kostet das Geld und so weiter und dieses Gerät kostet ja auch schon Geld. Ach so, den Preis habe ich gar nicht gesagt. Das InReach Mini kostet so zwischen 300, 400 Euro. Manchmal ist es im Angebot irgendwo. Ich habe das bekommen für 2,49 Kampfpreis, nagelneu, richtig nice. Und wie gesagt, es ist halt mega klein. Ja, genau. Und die Chance ist groß, dass bevor ich verdurstet bin oder sonst was passiert, wenn ich nicht gerade eine große klaffende Wunde habe und ausblute, ist die Chance sehr groß, dass ich da gerettet werde, wo ich vielleicht sonst nicht gerettet worden wäre. Und, da komme ich später zu. Und das Ganze funktioniert auch noch über einen sogenannten Panikknopf. Ein Emergency-Button. Es gibt nämlich am InReach Mini, geschützt durch eine weitere Gummierung, durch so einen weiteren Knopfschutz, sag ich mal, den muss man aktiv an die Seite machen. Wie so eine Glasscheibe bei einem Feuermelder, die man erst einschlagen muss. Sonst kann ich den gar nicht drücken und den muss ich auch 10 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn ich das nicht mache, dann passiert gar nichts. Und wenn ich das mache, dann läuft nochmal ein Countdown ab. Einfach nur, falls ich aus Versehen darauf gekommen bin, bis der Alarm wirklich aktiviert wird. Ist dieser Alarm denn ausgelöst, dann geht unwiderruflich ein SOS-Signal an GEOS. GEOS, das ist eine Organisation, ein Konzern, das habe ich leider nicht ganz genau rausbekommen, die haben ihren Hauptsitz auf den Kanalinseln. Die Kanalinseln, das ist eine Mini-Inselgruppe ja, zwischen Frankreich und England im Channel. Da ist natürlich der Atlantikkanal. Da ist natürlich die Frage, wie vertrauensselig das ist. Ich glaube aber schon, ich habe ein bisschen recherchiert. Die haben einen zweiten großen Firmensitz in den USA und in Australien. Ich denke mal, es hat steuerliche. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Aber ich habe jede Menge Erfahrungswerte gefunden und die sollen sehr, sehr zuverlässig und gewissenhaft das tun, was sie tun. Die bekommen dann nämlich dieses Signal, inklusive GPS-Daten, die ja, habe ich eben schon gesagt, sehr präzise sind, und machen sich auf den Weg, um dich da rauszuholen. Wo auch immer du bist, versuchen dich zu erreichen über SMS, die kriegst du dann auf dein Garmin InReach. Da steht dann zum Beispiel so, we're on the way, so, was geht ab, hast du noch Infos für uns, brauchen wir irgendwas Spezielles, Hubschrauber, dies, das. Die entscheiden das halt sonst anhand der geografischen Daten. Also Beispiel, wenn du jetzt in Norwegen bist, irgendwo, keine Ahnung, ganz weit oben, wo keine Menschenseele weit und breit ist, dann gucken sie sich das an und überlegen, ja, wen haben wir denn da oben an Kooperationspartnern, und wer steht jetzt zur Verfügung und wie wahrscheinlich ist es, dass wir da ja zum Beispiel ein Schiff, einen Hubschrauber, was auch immer brauchen. Die gehen erstmal grundsätzlich vom Schlimmsten aus, sonst würde man diesen Knopf nicht drücken. Und sagen wir mal ehrlich, grundsätzlich ist einem das auch relativ egal, Hauptsache man kommt aus dieser Lage raus. Das heißt aber halt auch auf der anderen Seite, das Ding sollte man nicht drücken, weil der Tank leer ist, ne? Ist ja klar. Da muss schon was richtig Übles sein. Also da muss schon wirklich Leib und Leben in Gefahr sein. Also Leben schon ziemlich, würde ich sagen. Vorher drückt man diese Taste nicht, vorher versucht man ein paar andere Wege. Aber sowas gibt's. Man kann ja auch eingeschneit sein oder sonst was. Oder wenn man jetzt so bei uns in der Bubble guckt, natürlich vor allen Dingen einen Sturz gehabt haben mit entsprechenden Verletzungen und so weiter, mit denen man nicht mehr in zivilisiertes Gelände kommt und sich versorgen kann oder was auch immer. Und jetzt rede ich nur von Europa, also gerade wenn wir jetzt auf Weltreise gehen, da gibt es ja durchaus, man denke mal an, keine Ahnung, Russland, gerade hinterm Ural oder auch die Mongolei oder was auch immer, Gebiete, wo das sehr, sehr sinnvoll sein kann, so ein Gerät zu haben mit so einem Knopf. Jetzt rede ich die ganze Zeit davon, dass das ja Geld kostet, wenn man mit Satelliten spricht. Und es ist natürlich auch so, ihr braucht hier ein Abo-System. Das bedeutet, ihr bezahlt einmal im Jahr einen Betrag. Das waren bei mir $60, glaube ich. Und ich habe so einen Vertrag, ein Abo-Plan, wo ich die Möglichkeit habe, den auch für einen Monat nur zu aktivieren. Also unterm Strich heißt das, ihr könnt euch entscheiden. Entweder zahlt ihr im Monat eine gewisse Gebühr, zum Beispiel jeden Monat $20 oder Euro, ich weiß gar nicht ganz genau. Oder ihr sagt, ich zahle halt einmal im Jahr 60 und habe die Möglichkeit dann jeden Monat zu aktivieren für eine Gebühr von 29. Das ist für mich das optimale Modell und ist auch der Grund, warum ich mich für so einen Original Garmin InReach Plan entschieden habe. Es gibt da auch noch Konkurrenz, die dann auch mit Garmin aber funktioniert. Die sind aber alle nicht so auf mich zugeschnitten, denn ich bin ja in der Regel ja einige Wochen im Jahr unterwegs und ja, da bräuchte ich natürlich nicht immer das Gerät. Da ich es aber habe, nehme ich es jetzt immer mit, aktiviere das Gerät auch immer. Weil ich mir so denke, naja, du brauchst es ja nur einmal in deiner ganzen Lebensspanne. Irgendwo einmal. Und schon hat sich natürlich alles gelohnt. Apropos Kosten, ihr müsst natürlich auch überlegen, dass so eine Bergung sehr, sehr teuer sein kann. Das kann schnell in die Zehntausende gehen, sogar in die Hunderttausende. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn ihr irgendwo in einer Felsklippe festhängt und das ist eine sehr aufwendige Rettungsaktion, dann wird das schnell sehr teuer. Und man muss wirklich genau schauen, wie bin ich denn schon abgesichert? Also was bietet meine Krankenversicherung, was bietet meine Auslandsversicherung, was bietet meine Unfallversicherung, was habe ich schon? Manchmal hat man sowas auch mit der Kreditkarte schon und so, aber die sind oft gedeckelt. Zum Beispiel waren das bei mir, ich glaube, 20 oder 25.000 Euro. Und das klingt nur im ersten Moment viel, aber so eine richtig aufwendige Bergung, und die ist es ja in der Regel, wenn ich diesen Knopf benutze, dann ist das ja nichts Harmloses, dann wird das schon mal teuer. Und ihr habt die Möglichkeit natürlich, das zu checken. Manche Krankenversicherungen oder andere Versicherungen, die stocken das auch auf. Zum Beispiel kann man sagen, ja, ich mache Gefahrensport oder keine Ahnung, oder ich mache das extra fürs Ausland und gucke, dass ich das da entsprechend hoch habe, die Bergungskostenpauschale. Oder es gibt auch von Geos direkt eine, die ihr abschließen könnt. Die kostet meines Erachtens für ein Jahr $40 oder 40 Euro, bin ich nicht ganz sicher. Ist natürlich nochmal oben drauf und ja, ihr merkt, es läppert sich schon irgendwie. Aber ja, das ist natürlich die Grundfrage jetzt. Was gibt mir das, ne? Und da ist meine Antwort, wenn man alleine reist, in Gebieten unterwegs ist, in denen öfter mal kein Handynetz ist, dann lohnt sich das. Es lohnt sich allein schon deshalb, weil ich ein anderes Gefühl habe, weil ich irgendwie ja diesen Red Button habe, mit dem ich irgendwie abgesichert bin. Für so Tracking-Fetischisten wie mich lohnt es sich auch aus anderen Gründen noch, weil das Ding halt die ganze Zeit mittrackt, ich das cool finde. Es gibt natürlich Konkurrenzgeräte, es gibt zum Beispiel den Spot, das ist so ziemlich die größte Konkurrenz, das ist so ein meist orangenes Gerät, ich kenne es jedenfalls nur in Orange, ist ein bisschen größer, gibt es inzwischen auch mit voller Tastatur drauf, das heißt, es erspart mir diese ganze Drei-Tasten-Tipperei oder mit dem Handy verbinden, finde ich persönlich nicht so gut, ist ein recht großes Gerät, was man ja sehr selten nur braucht und deswegen ja, setze ich da wirklich auf das Mini von Garmin. Es gibt den Spot halt auch ein bisschen kleiner, ohne diese Tastatur. Dann ist es nicht viel größer als das Garmin Mini. Warum ich mich fürs Garmin entschieden habe, ist vor allem, weil mir die Kostenstruktur da viel besser gefallen hat. Also wozu ich eben schon was gesagt habe, warum ich das so mache. Das ist so eine Sache, ja, die wollte ich schon immer mal ausführlich hier vorstellen und besprechen mit euch. Weil wir die im normalen Poddy nur kurz angesprochen haben, habe ich noch ganz kurz gesagt, wofür das gut ist und dass ich das jetzt schon länger habe und da eigentlich nochmal mehr, aber es ist halt schon sehr, sehr nerdy, sag ich mal, sehr, sehr tief in der Materie so ein Gerät und deswegen passt es hier eigentlich auf der Patreon-Plattform besser im Tagebuch. Da wollte ich auf jeden Fall was zu sagen und tja, wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann wollte ich jetzt gerne noch ein bisschen weiter über das Thema Sicherheit reden. Sicherheit, wenn man allein unterwegs ist. Und zwar weiß ich ja nicht, viele von euch waren bestimmt schon alleine länger mal unterwegs, könnte ich mir gut vorstellen. Und sei es auch nur in Deutschland, in Europa und waren schon oft in der blöden Lage, dass man in Situationen war, in denen man ungern sein Bike alleine lässt. Und das sind natürlich gar nicht mal die Situationen, wo man denkt, hier bin ich irgendwie weit weg von allem und da muss man gucken. Nee, nee. Es sind vor allem die Situationen, wo viele, viele Menschen sind und vor allem auch nicht solche Menschen wie ich. Also ich sag's mal so, da wo viele Reisende sind, da habe ich am wenigsten Ängste. Die haben meistens den gleichen State of Mind irgendwie. Die sind oft genauso drauf wie ich, wie andere. Und können sehr gut gönnen und da ist kein Neid oder keine Ahnung. Da ist, glaube ich, die Gefahr, dass einem was abhanden kommt, sehr, sehr klein. Und ich bin ja auch ein sehr vertrauensfähiger Typ, was es angeht. Schwieriger wird es dann, ich nehme mal eine Situation, da war ich allein in Frankreich unterwegs und bin kurz von der Autobahn abgefahren. Da bin ich Autobahn gefahren, es ging nicht anders. Und war dann in so einem großen Einkaufscenter. Also in Frankreich gibt es viele dieser riesigen Supermärkte, kennt ihr bestimmt. Intermarché, Super Intermarché und wie die alle heißen, ne? Oder wie heißt denn der andere? Ist der große. Ja, egal. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Irgendwer sitzt da jetzt wieder und krallt sich in sein Lenkrad. Ja, der heißt doch, heißt der Plüm oder so? Ich weiß gar nicht. Gut. Ach, ich google das gleich. da stand ich auf jeden Fall und bin dann auch. Also ihr müsst euch vorstellen, gibt es in Deutschland ja auch mit riesigem Parkplatz auch. Ihr könnt mal locker einen Kilometer vom Eingang wegparken. Aber natürlich mit dem Bike ganz, ganz nach vorne gefahren, damit man kurze Wege hat, damit man es vielleicht auch ein bisschen mehr im Auge hat. Aber es ist natürlich eine Farce, weil naja, wenn ihr da drin seid, dann kriegt ihr nichts mit, was vor der Tür passiert. Aber ich denke dann so, ja gut, aber da gehen halt immerhin pro Sekunde irgendwie 10 Menschen an meinem Bike vorbei. Und naja, das ist für manche vielleicht schon dann eher ein Problem, da irgendwie mal schnell was zu grabben oder abzuschneiden, aufzumachen, als wenn die jetzt in letzter Reihe unter Bäumen im Schatten steht, so, ne?
deswegen parke ich dann ganz gerne in der Nähe des Eingangs. Ich brauchte halt dringend ein paar Dinge aus dem Supermarkt und das bot sich halt gerade an und es, ich konnte auch nicht irgendwie woanders noch hin, also das wäre super aufwendig gewesen, weil meine Unterkunft, wo ich für die Nacht bleiben wollte, die war halt fast nebenan und so. Es war halt wirklich so voll die Transferetappe einfach, ne? Also ich wollte halt wohin, ich wollte einmal durch ganz Frankreich durch, so schnell wie es geht. Und ich durfte nicht viel Zeit verlieren, runter von der Autobahn, dann ein Bett angemietet quasi und dann zack, schnell ein paar Sachen gekauft, irgendwie, dass man noch was zwischen die Zähne kriegt. Und das war halt doof, ne? Da hatte ich den ganzen Shit, hatte ich irgendwie auf meinem Bike und Drohnenkoffer, Packrollen und so weiter. Und ich war mir dann echt unsicher, wie ich das machen soll. Und da wollte ich nur mal kurz sagen, da sehe ich halt einen ganz, ganz großen Vorteil von Hardcase-Koffern, die man abschließen kann. Ich weiß, dass man die einfach raufkicken kann, habe ich auch schon oft eine Demo zugesehen, dass man da nur gegenkicken muss, so diese kleinen Billo-Schlösser. Aber diese massiven Alu-Boxen, die machen halt was anderes aus, als mal eben so eine kleine Packrolle oder sowas. Und da habe ich mir auch keine Sorgen drum gemacht, deswegen habe ich dann auch schnell umgeräumt und habe die Drohne zum Beispiel, die ich auch nochmal per Schloss gesichert hatte, aber trotzdem den ganzen Koffer kannst du halt schnell abnehmen und dann zu Hause kannst du ihn ja in Ruhe kaputt machen und kommst an die Drohne ran. Und dieser Koffer für Leute, die sich da ein bisschen mit auskennen, also man sieht halt sofort, da ist halt irgendwas Richtung Fotoausstattung drin oder so. Drohne weiß man jetzt nicht genau, aber in diese Richtung geht es. So ein wasserfester, sehr stabiler, robuster Plastikkoffer, den man halt auch wirklich hinschmeißen kann und so. So diese typischen Koffer, wer die kennt. Also habe ich meinen einen großen Sega-Koffer ausgeräumt, habe da die Drohne komplett reingemacht, habe den wieder zugeschossen, habe obendrauf dann die Packrollen gemacht und da nochmal ein Netz drum und habe dann den Scheiß, den ich rausgenommen habe, den habe ich halt schnell in eine Tüte gemacht und dann oben so drauf. Das waren halt dann so Kochutensilien und sowas, wo ich dachte, ja gut, wer die klaut, ey, der braucht sie auch wirklich und das ist dann auch okay. Ja, so ist es halt, ne? Und so habe ich es dann gemacht. Es gibt auch diese, das hatten wir auch im Poddy gesagt, es gibt auch diese Stahl-Zurgurte, kennt ihr vielleicht. Und ja, die wollte mir mal wer verkaufen und hat mir dann gezeigt, wie super geil die sind, dass man die ja nicht kaputt kriegt und so. Naja, kaputt kriegst du alles, machen wir uns mal nichts vor, ne? Jedes Schloss ist knackbar und so weiter. Ich bin der festen Überzeugung, es geht neben einem Grundvertrauen in die Menschen, das ich auch habe, geht es vor allem um Abschreckung und zwar im Sinne von, das dauert einfach zu lange. Da habe ich einfach keinen Bock drauf für so Taschendiebe. Und deswegen sollte man sehr teure Sachen nicht ganz so zur Schau stellen. Also man sollte jetzt nicht allen zeigen, ey, hier ist eine Drohne drin, das lohnt sich. Und auf der anderen Seite sollte man vielleicht allen das Gefühl geben, ja, so, das ist hier jetzt nicht Fort Knox so, meine Koffer und meine Packrollen, kommst du schon ran, aber es wird dir ein bisschen Arbeit machen und das muss nicht unbedingt vorm Eingang vom Supermarkt sein. Und mit der Taktik, glaube ich, fährt man ganz gut um die Welt und zweiter Move ist, man guckt halt immer, sehe ich noch Biker? In die habe ich irgendwie immer Vertrauen. Und wenn ich noch Biker da rumstehen sehe, irgendwie die da irgendwie gerade chillen, haben sich einen Kaffee geholt, dies, das und so, die haue ich an, ne? Und frag dann, hier, kannst du mal eben Auge auf meine Kiste werfen und so. Da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen mitgemacht, da habe ich immer ein gutes Gefühl mit gehabt, ist noch nichts passiert. Ist natürlich keine Garantie, keine Versicherung. Aber ist ein guter Move, finde ich, irgendwie das zu machen. Es ist halt alleine immer ein bisschen doof. Und richtig kritisch wird es halt dann, wenn du zum Beispiel wie 2015 mitten in Bosnien in einer Stadt bist und die Unterkunft, die du dir rausgesucht hast, mitten in einer Fußgängerzone ist und dein Bike einfach mitten davor geparkt werden muss, weil es einfach nicht anders geht und die da mitten in der Fußgängerzone steht. Das heißt halt in solchen Fällen halt auch immer, da muss alles ab, so. Das ist mir auch zu doof sonst. Das mache ich nicht. Da kann ich nicht gut schlafen. Gerade wenn es auf dem Hinweg ist und ich noch viel der Reise vor mir habe. Wisst ihr, ich hänge gar nicht so derbe an meinen Sachen. An ganz wenigen Sachen hänge ich richtig derbe. Das hat aber mehr mit Erinnerungen als mit materiellen Werten zu tun. Aber die habe ich sowieso immer am Mann eigentlich. Die nehme ich immer mit. Aber es ärgert mich halt, es würde mich mega ärgern, wenn mir dann Sachen abhanden kommen, die ich für den Rest der Reise gebraucht hätte und das meine Reise in sehr großer Weise negativ beeinflusst. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, zum Beispiel dann so mein Camping durchzuziehen und so weiter, weil das fehlt und dies und das und keine Ahnung, ist ein Problem. Deswegen spricht es eigentlich gegen Alleinefahren. Vieles spricht gegen Alleinefahren, also gerade wenn es um Sicherheit geht. Aber mit solchen Dingen, wie wir heute besprochen haben, also mit so einem SOS-Satellitengerät und mit so einem bisschen kleinen Moves so im Alltag, kann ich eine ganze Menge erreichen. Und das sind so kleine Moves, die man sich anlernt irgendwie. Das geht halt weiter, wenn ich tanke, dass ich mir vorher immer schon überlege, an welche Zapfsäule fahre ich am besten, dass ich mein Bike ein bisschen im Blick habe, auch wenn ich am Schalter stehe. Denn ich habe immer meine Cam zum Beispiel im Tankrucksack drin, die ist für mich schnell griffbereit, aber die ist auch für jeden anderen schnell griffbereit. Und viele haben Wertsachen im Tankrucksack, so ist so ein Erfahrungsding. Und man kann nicht immer alles gleich in der Hand nehmen und mitschleppen, das geht ja auch nicht. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Und da muss man halt sich so ein paar alltägliche Moves aneignen. Leute, was sind eure Moves? Schreibt doch mal. Schreibt mir mal E-Mails, schreibt mir mal Nachrichten oder schreibt hier direkt runter, ist auch cool, ist eigentlich auch mega, dann sehen es die anderen gleich, kann ich drauf eingehen. Eingehen möchte ich aber auch noch auf den Kommentar von Markus, mein Lieber, da freut mich ja, dass du geschrieben hast. Du hast dich nochmal gemeldet auf den letzten Tagebucheintrag und hast geschrieben, dass du lange Zeit mit Lederklamotten unterwegs bist, warst. Also achso, für die, die es nicht gehört haben, in der letzten Tagebuchseite, da haben wir uns unterhalten über die perfekte Klamotte für die Weltreise, für die lange Reise. Und Markus spricht sich nochmal ganz klar für Leder aus, denn Leder hat unglaublich gute Eigenschaften. Und das möchte ich erstmal unterstreichen. Ich habe mir letztes Jahr eine Lederjacke gegönnt, eine gebrauchte, weil ich kaufe mir oft gebrauchte Sachen, weil ich, also bei Motorradkram, ganz oft. Also jetzt Socken vielleicht nicht und Schlübbis, aber sonst ganz viel. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ist manchmal, gerade bei Leder ist es schon schön eingetragen dann manchmal. Ich habe da echt nichts gegen. Und habe mir diese von BMW geholt, diese Atlantis-Jacke, die ja schon ein bisschen hochwertiger ist, muss man sagen. Ist übrigens auch wasserfest, sehr cool. Ist aus diesem, ich glaube, Nubuck-Leder. Sehr, sehr cool. Und hat ein unfassbar gutes Klima. Ich hätte das nie gedacht, Leute. Ich habe mir die eigentlich gekauft, damit ich hier so ein bisschen um Bremen rumballern kann, ja? So mal abends so eine Runde, weil man ist ja gut geschützt. Leder hat sehr, sehr gute Schutzeigenschaften. Müssen wir nicht drüber reden. Ein Rutscher mit Leder es geht nicht besser zu schützen, glaube ich, als ein Rutscher mit Leder. Ich habe schon alles hinter mir und mit Leder, also es ist wirklich wie eine Panzerschutzhaut. Es ist wie Iron Man. Aber was mich begeistert hat, und das liegt, glaube ich, an einer hochwertigeren Lederjacke, und die Erfahrung muss man machen, denn billige Lederjacken sind Kacke. Da schwitzt man drin, das ist Banane. Also ich rede schon von echten Leder, aber billigen. Und dieses Klima drin, im Sommer ist es relativ kühl darunter, also viel kühler als unter meiner Textiljacke. Und im Winter wärmt die gut. Da ist so ein richtiger, so eine richtige Luftschicht, die sich bildet, die sich schön aufwärmt und so. Und ja, ich kann nur positiv berichten davon. Ja, es gibt auch negative Eigenschaften, will ich gar nicht drauf eingehen, denn auf die geht auch Markus ein. Er sagt, ja, Leder ist halt schwer. Und bei Touren, die 2 bis 3 Wochen dauern, da merkt man natürlich die Last dann auch. Und deswegen fährt er seit 3 Jahren jetzt etwas günstigere Textilklamotten, und zwar die von Büse. Büse, Leute, habe ich, glaube ich, angesprochen. Büse macht richtig gutes Zeug für einen echt Schnapper-Euro. Für einen Schnapper-Euro. Kann man echt nichts sagen. Also Büse, früher habe ich auch Büse gefahren. Basti ist ganz lange Büse gefahren. Sehr überzeugt davon. Ich hätte mir fast wieder Büse geholt. Klar, man merkt dann schon den Unterschied zu einem Level höher. Aber den merkt man halt auch vor allem im Preis. Preis-Leistung bei Büse sehr, sehr gut. Und Gewicht ist so ein Punkt. Ja, die Lederjacke, die ich habe, ey, die ist saugschwer. Gerade mit den Protektoren noch drin. Die wiegt ein paar Kilo wirklich. Ist heavy. Markus schreibt, er guckt auch gerade nach neuen Klamotten. Stadler gefällt ihm sehr gut, weil die Qualität sehr gut ist. Es in Deutschland produziert wird, genau meine Rede. Kleim findet er auch ganz gut, aber sind scheiß Reißverschlüsse, weil sie verkehrt herum sind. Er sagt, Mädchen, Reißverschlüsse, lass ich mal so stehen, Markus. Das war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Interessant. Trägt wer von euch Kleim? Bitte mal was zu sagen. Und ja, Gott sei Dank muss er sich noch nicht entscheiden und kann noch mal ein bisschen gucken. Ja, Markus, muss ich dir nicht sagen, ich weiß, du bist erfahren in Moped-Zubehör kaufen und verkaufen, also kaufen auf jeden Fall. Immer schön antizyklisch, ne? Ist ja klar. Ist wie bei Skiklamotten. Immer schön antizyklisch, immer schön Messerabatt mitnehmen, alte Modelle auf der Messe wegballern noch, die im Angebot sind, Restposten, muss aber erst einen Tag da sein oder halt einfach über die Homepage auch nachfragen. Sehr, sehr guter Tipp ist natürlich auch, wenn Hersteller bei euch ist in der Nähe, wie zum Beispiel Modeka beim Staffia in der Nähe ist oder die sind auch hier, habe ich ja gesagt, in Hameln haben die nochmal so einen riesen Flagship-Store. Sowas ist natürlich nice, also oder wenn ihr zufällig sowieso in der Nähe von Passau seid, da ist Stadler, da mal vorbeiballern. Sehr, sehr gute Idee. Modell vom letzten Jahr, manchmal Hälfte Rabatt. Irre. Mega nice. Mega nice. Natürlich kann man da nicht erwarten, dass da noch irgendwelche Sonderwünsche da berücksichtigt werden. Aber ja, so ist es halt, ne? So ist es halt. Meine Anzugfrage ist noch nicht geklärt. Hat natürlich auch irgendwie ein bisschen mit Corona zu tun. So ist einfach kein Thema im Moment. Das, was jetzt an Touren ansteht. Ich habe ja auch Klamotten, die ja auch funktionieren. Ich hätte halt gern Stadleranzug. Aber hab mit Christian, Monika habe ich neulich drüber gesprochen, da war der sehr im Angebot in Hannover, aber habe ich mir dann jetzt doch überlegt, weil es ist einfach nicht akut genug, Leute. Ich hatte kürzlich vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen oder so, hatte ich im Einkaufskorb einen Helm. Ich brauche eigentlich keinen Helm, aber es gibt gerade mega gerne nice Schnäpper auch, ne? Muss man sagen. Ey. Also ich hatte einen Helm, kann ich euch sagen, welcher es war, der Climb Cryos. Den fand ich mega nice, der war so runtergesetzt, mit Rabatt dann noch, der kostet ja eigentlich 6,99, 700 Euro oder sogar 7,99, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hätte ich den für 4,99 bekommen, zufällig in meiner Größe, zufällig in der Farbe, die mir jetzt sehr gut gefallen hätte. Aber Leute, wie viele Helme habe ich? Ich weiß nicht. 4, 5 Helme, davon 2, die echt gut sind. Ich brauche eigentlich keinen Helm. Man muss aufpassen, die Schnapperfalle, die schnappt zu. Leute, schön, schön. Endlich mal wieder ein Tagebuch gemacht. Das nächste wird nicht so lange auf sich warten lassen. Ich habe im Moment ja auch ein bisschen mehr Zeit zum Poddy machen. Aber natürlich haben wir auch viel Content, den wir gerade rausballern. In kurz wenigen Tagen erscheint die neue Schrauberzeit von Fry. Am Ostersonntag, das ist morgen, erscheint das neue Radio Bearcast. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Leute, hat Spaß gemacht. Bis bald. Schön sauber bleiben und meldet euch bitte. Ich stehe drauf, wenn ihr ein bisschen rückmeldet. Sehr gut. Ciao. Mach's gut.